Der von früher. Oliver Bunge hat schon ein bisschen was erzählt. Es geht um einen Krankenbesuch tatsächlich. Es geht nicht generell um das Thema Krankenbesuche, aber es ist hier eigentlich ein Weg, der Menschen zu einem Ort führt, wo sie auf einen Kranken treffen und wo sie gar nicht gedacht haben, dass sie mit diesem Kranken zu tun haben werden. Das werden wir gleich merken, wie das aussieht. Es geht auch um Heilung, aber es geht nicht um Heilung durch Jesus Christus. Das war ja in der Geschichte, die diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, zugrunde liegt. Es geht hier um Heilung, die ausgeht von Nachfolgern Christi. Fast möchte ich sagen von Christen wie wir, aber dann irgendwie doch nicht von Christen wie wir, denn es war schon eine besondere Zeit, die Zeit der Apostel, die Zeit damals, nachdem Jesus Christus nicht mehr auf dieser Erde war, da hat Gott nochmal so einen Nachbrenner gezündet, habe ich den Eindruck, damit dann diese kleine Schar relativ schnell groß wird. Und darum gab das damals vieles, was wir heute in dieser Menge nicht mehr sehen. Seid ihr gespannt? Eines Tages geschah Folgendes, so heißt es in Apostelgeschichte 3. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte sie uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen herauf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir, nämlich im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Soweit. Was ist das jeden Morgen für eine Last für diesen Mann, der in seinem Leben noch keinen Fuß vor den anderen hat setzen können, von Geburt an? Lebt er mit einer Behinderung, die uns als Lähmung beschrieben wird, wird nicht weiter darauf eingegangen. Er kann nun nicht einfach zu Hause bleiben, sondern seine Angehörigen, die bringen ihn zum Tempel. Und da muss er das Seine tun, um zum Unterhalt der Großfamilie beizutragen. Denn das gibt es nicht, dass irgendjemand einfach gar nichts tut. Und wenn er auch nicht gehen kann, dann kann er doch wenigstens noch sitzen und die Hand aufhalten. Man mag das heute vielleicht anders sehen, aber unser Mann ist nicht der Einzige, dem es damals so geht, sondern seine Leidensgenossen, die teilen durch die Bank sein Schicksal. Und das ist mit dem Handaufhalten vor der Tempeltür seiner Zeit auch noch ein bisschen anders, als wenn da heute einer mit so einem selbstgemalten Pappschild in der Holstenstraße sitzt. Das Geben von kleinen Geldspenden, sogenannten Almosen, das gehört nämlich zu biblischen Zeiten zum gelebten jüdischen Glauben untrennbar mit dazu. Ist ein Teil der Äußerung des Glaubens, ebenso wie zum Beispiel das Einhalten des Sabbatgebotes oder die täglichen Gebete im Tempel. Man nahm in der Gesellschaft keinen Anstoß daran, dass dort Menschen saßen. Beschwerlich, sich in dieser Lage morgens fertig zu machen oder fertig gemacht zu werden, um dann anschließend den ganzen Tag lang vor der Tempeltür zu sitzen. Und das ist auch schwierig für die Familie, die ja nun auch nicht gleich an ihr Tagwerk gehen kann, sondern zunächst mal den Angehörigen zu versorgen hat. Und auch wenn der dann tagsüber weg ist und man Zeit hat für Haushalt und Beruf, kein Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen bringt ihn abends wieder zurück. Nein, dann müssen dieselben noch einmal los, die auch morgens schon den Weg auf den Tempel auf sich genommen haben. Und sie holen ihn zurück und dann dauert das seine Zeit, bis er so weit hergerichtet ist, dass man endlich zu Abend essen kann. Wie lange das schon so geht? 20, 30, 40, 50 Jahre. Auf jeden Fall so lange, dass er in der Stadt bekannt ist. In den Augen der Leute gehört er zum Tempel dazu. Genauso wie die schöne Pforte, vor der er tagsüber sitzt. Ein üppigst verziertes Bronzetor, das noch weit aufwendiger gestaltet ist als die anderen Türen. Dafür sind die mit Silber und Gold beschlagen. Aber irgendwie passt das mit dem Bronzetor, habe ich gedacht. Denn die Münzen, die er zu erwarten hat, die sind ja kaum mal solche aus Silber und Gold, sondern eben höchstens aus Bronze, Kleingeld, Centbeträge oder was man damals so gab. Die stecken sich die Leute auch extra ein seiner Zeit, wenn sie in den Tempel gehen. Und das tun sie dreimal täglich. Aber obwohl so viele Leute vorbeikommen, ist das, was sich da bis zum Abend in der Hand eines einzelnen Bettlers zusammensammelt, alles andere als Reichtum. Das ist nicht viel. Eher zum Sterben zu viel. Die Almosen ergeben letztlich nicht mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein und stehen in ihrer geringen Menge sinnbildlich für das Unvermögen der damaligen Zeitgenossen, den Notleidenden wirklich zu helfen. Das geht nicht. Das kann man damals nicht. Da ist kein geeignetes Instrumentarium vorhanden. Und was dem Ganzen dann die Krone aufsetzt, das ist die Tatsache, dass man den Familien, in deren Reihen ein Mensch mit Behinderungen geboren ist, nicht nur nicht helfen kann, sondern man guckt sie auch noch schief an. Na, irgendwas muss mit denen ja wohl nicht in Ordnung sein, dass Gott ihnen solch eine Last auferlegt hat. Da muss ja wohl mal was vorgefallen sein. So denkt man. Nun heißt es in unserem Abschnitt weiter, dass zum Nachmittagsgebet um 15 Uhr auch Petrus und Johannes auf dem Weg sind. Jünger Jesu waren sie, Apostel, Botschafter Christi sind sie jetzt. Für sie als Christen hat der Tempel, wir hörten das auch schon in dem Lehrtext für morgen, glaube ich, war das, du hast noch schon was draus vorgelesen, dass man eben, man war täglich einmütig beieinander im Tempel und in den Häusern. Also die hatten schon ein eifriges Programm, die Christen damals, ja. Sie gingen in den Tempel, selbstverständlich, sie verstanden ihren Glauben ja als den neuen Weg, den jüdischen Glauben zu leben. Aber sie haben auch zu Hause nochmal sich getroffen, zum Abendmahl. Und der Tempel hatte nach dem Opfertod Jesu auf Golgatha vor einigen Wochen zwar nicht mehr als Opferstätte Bedeutung, aber dann eben doch als Ort der Lehre und des Gebets. Und die Gebetszeiten sind in diesen Jahren damals auch für diejenigen, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser der Welt bekennen, eine willkommene Gelegenheit, um aus dem Alltag aufzutauchen und die Gedanken auf Gott zu konzentrieren. Durchzuatmen, dreimal am Tag aufzutanken. Der Gelähmte hat, ebenso wie die anderen, die mit ihm auf den Stufen sitzen, keinen Anteil an dieser Dimension des Lebens. Sie bleiben den ganzen Tag im Staub sitzen und nehmen an dem, was im Tempel passiert, nicht teil. Was Gott angeht, müssen sie als in den Augen der Leute durch Krankheit Gestrafte außen vor bleiben. Und ihre Welt da unten, das ist eben nicht die Welt des Gebets, das ist nicht die Welt des Tempelinneren, sondern die Welt der Sandalen. Der Sandalen, die ihnen signalisieren, dass da wieder mal einer vorbeikommt, dem man die offene Hand entgegenhalten kann. Als Petrus und Johannes entgegenkommen, da sieht unser Mann wahrscheinlich auch nicht mehr als nun eben vier Sandalen und ganz mechanisch hebt er seinen Arm. Was dann passiert, damit hat er ganz bestimmt nicht gerechnet. Denn statt, dass die beiden entweder einfach so an ihm vorübergehen oder aber im Vorbeigehen eine Münze in seine Hand legen, halten sie vor ihm an. Und dann ist es nicht nur bemerkenswert, dass Petrus ihn überhaupt anspricht, auch was er sagt, das verdient Beachtung. Nämlich, er sagt, sieh uns an. Ich meine, stell dir doch mal vor, du gehst durch die Holstenstraße und vor einem Laden sitzt jemand zu betteln. Das kommt ja nun vor, wenn man durch die Holstenstraße geht. Und stell dir auch vor, du hättest mal gerade einen guten Tag und gehst nicht wie sonst an ihm vorbei, sondern du kramst aus deiner Hosentasche das 20-Cent-Stück raus, das du eben als Wechselgeld wiederbekommen hast, um es ihm in seinen Plastikteller zu legen. Frage: Guckt er dich dabei an? Zweite Frage, guckst du ihn dabei an? Dritte Frage, guckt ihr einander in die Augen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz selten vorkommt, dass sich Bettler und Almosengeber so richtig in die Augen gucken. Irgendwie ist das eine Sache, bei der man gern so ein gewisses Maß an Anonymität bewahrt. Einander in die Augen gucken, das bedeutet nämlich für den Bettler, dass in ihm das Gefühl wächst, sich irgendwie dazu erklären zu müssen, warum er hier sitzt. Und für den Geber bedeutet dies, dass er sich darüber bewusst wird, wie lächerlich klein der Betrag eigentlich ist, den er gerade vorhat zu geben. Und dass in ihm das Gefühl aufkeimt, er müsse sein Gegenüber fragen, wie er umfassender helfen kann. Einander in die Augen gucken und dabei den Blick standhalten, das bedeutet, es geht noch weiter mit uns. Die Begegnung ist noch nicht zu Ende. Und das ist ja immer im Leben so. Einander in die Augen gucken heißt, da kommt noch mehr. Sieh uns an, sagt Petrus zu dem gelähmten Mann vor der schönen Pforte des Tempels in Jerusalem. Und der wittert nun Morgenluft. Sollte dieser Tag ihn etwa doch noch mit einem größeren Geldstück beschenken? Aber Petrus nimmt diesem Gedanken sogleich jede Möglichkeit, sich weiter zu entfalten. Und nun überschlagen sich die Ereignisse. Petrus sagt nämlich, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann wartet Petrus gar nicht erst ab, was passiert, sondern er selber forciert den Fortgang des Geschehens, indem er nämlich den Bettler bei seiner Hand ergreift, die der ihm immer noch in Hoffnung auf ein Almosen entgegenstreckt, und er hilft dem Bettler, sich aufzurichten, und der in seinem ganzen Leben noch nicht einmal gestanden hat, erhebt sich zum allerersten Mal seit seiner Geburt auf seine Füße. Manche von euch haben mitgekriegt, dass ich in diesem Winter beschenkt war mit so einer komischen Bandage. um den Fuß rum, irgendwie 6 Wochen. Nichts Schlimmes im Nachhinein. Hast du schon mal ein Gipsbein gehabt? Also früher hatte ich ja Gipsbeine. Kriegt man heute irgendwie scheinbar nicht mehr oder ich nicht mehr. Aber also ich habe früher vielleicht so ein paar Mal Gipsbeine gehabt. Ja, nee, ich meine, also ich bin ja so irgendwie motorisch und so. Also ich habe öfter mal ein Gipsbein gehabt. Und weißt du was? Selbst wenn du einen Gehgips hast, wie oft habe ich einen Gehgips gehabt, konnte ich Fußball mitspielen. Nicht besser als sonst Fußball, aber selbst wenn du einen Gehgips hast und damit nun ebenso mobil bist wie mit dem gesunden Bein, in dem Moment, wo der Gips abkommt, und mir ging das mit meiner Bandage so, in dem Moment, wo diese Bandage abkommt, da beginnt doch erstmal so ein Wiederlaufenlernen. Nichts mehr mit mobil. Sondern jedenfalls nicht, wie man gerne will, sondern bei jedem Schritt hast du Angst, dass das Bein wieder kaputt geht, dass du umknickst oder was weiß ich was. Und wenn du das Bein aus dem Gipsbein rauskriegst und siehst die beiden Beine nebeneinander, dann ist die eine Wade so, wie man sie kennt, und die andere, huch, das ist dann so ein dünnes Ding. So, und jetzt heißt es hier über den seit seiner Geburt Gelähmten: Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Hallo, denke ich. Dieser Mann, der vermutlich jahrzehntelang vor dem Tempel gesessen hat, um zu betteln, kann plötzlich laufen, als wenn da vorher überhaupt nichts gewesen wäre. Das ist ja ein Wunder. Und dann geht er in den Tempel und springt und tanzt da rum und lobt Gott, obwohl er gerade arbeitslos geworden ist. Okay, das ist jetzt kleinlich gedacht. Ich wollte euch nur wachkriegen, merkt ihr, ne? So, natürlich ist der Mann arbeitslos. Aber Mensch, zum ersten Mal, und darauf kommt es an, zum ersten Mal in seinem Leben betritt er den Tempel. Nun darf er da rein, nun darf er zum allerersten Mal an den Ort, an dem die Menschen seiner Zeit sich Gott am nächsten fühlen. Und auch er fühlt sich Gott nahe, nicht mehr wie das fünfte Rad am Wagen, nicht mehr wie der letzte Dreck, nein. Du bist ein vollwertiges Kind Gottes. Das heißt es für ihn, wo er die Schwelle des Tempels überschreiten darf. Das geht in dieser Begegnung nicht allein um die Heilung. In dieser Begegnung geht es vielmehr darum, dass da ein Mensch, der zuvor von der Verbindung mit Gott abgeschnitten war, nun in genau diese Verbindung gestellt ist. Der entscheidende Satz in dieser Begegnung wird von Petrus gesagt: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und in seiner erklärenden Predigt, die er, nachdem sich die Wogen der Freude und Verwunderung und des Entsetzens so ein wenig geglättet haben, in seiner erklärenden Predigt, die er im Tempel dem Wunder folgen lässt, bestätigt Petrus das auch. Er sagt nämlich: Jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Was hat es mit dem Namen Jesu auf sich? Für den Hebräer, für den Juden ist zu biblischen Zeiten klar: Mit dem Aussprechen des Namens Gottes über einen Menschen wird Gott selbst bei diesem Menschen gegenwärtig. Wer den Namen Gottes, wer den Namen des Sohnes Gottes über einen Menschen ausspricht, der bringt diesen Menschen in eine Beziehung zu Gott. Das wird besonders deutlich übrigens bei dem priesterlichen Segen, den Gott Mose für seinen Bruder Aaron mitgibt. Aaron, den ersten Geistlichen des Volkes Israel. Dieser Segen lautet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und erklärend fügt Gott dann hinzu: Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne oder dass sie gesegnet sind. Der Segen Gottes kommt also durch die Nennung des Namens Gottes auf den Gesegneten. Und dieser Name, der wird im aaronitischen Segen gleich dreimal ausgerufen. Der Herr, der Herr, der Herr. Nicht als ein bloßes Wort, sondern als Vergegenwärtigung Gottes, als Vergegenwärtigung seiner Zuwendung zu seinem Volk. Von Gottes Angesicht ist da die Rede. Wenn ich das Angesicht eines anderen sehen kann, dann doch nur deshalb, weil er sich mir zugewandt hat. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Gott strahlt den Gesegneten an. Die zweite Wendung, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Wem das so zugesagt wird, der erfährt, Gott guckt dich nicht im Zorn an. Da guckt man nämlich eher so von unten nach oben. Im Zorn senkt man den Blick. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Das bedeutet, Gott hebe seinen Blick in freundlicher Absicht. Und genau das passiert nun vor der schönen Pforte. Petrus spricht den Namen des Sohnes Gottes, den Namen Jesu, über dem Gelähmten aus. Und dem wird nicht nur die Seele warm, weil ihm die Gegenwart Gottes ins Gesicht lacht, denn das passiert hier, sondern überdies wird er auch noch von der Behinderung seines Körpers befreit, die ihm bislang das Laufen unmöglich machte und überhaupt die Teilhabe an der Gesellschaft auf Augenhöhe. Ein doppeltes Wunder. Seele und Körper sind befreit und das nicht etwa durch die Kraft des Petrus oder durch die Kraft des Johannes, sondern, Zitat Petrus, der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Mit Glaube aber ist hier nicht ein Fürwahrhalten von Dingen oder Aussagen gemeint, sondern Glaube meint Beziehung. In der Beziehung zu Jesus kann die Seele des Menschen Luftsprünge machen. Und in diesem Fall lässt Jesus den Lahmen auch mit seinem Körper springen wie ein Rehkitz. Das, was da an diesem Tag an der schönen Pforte vor dem Tor des Tempels in Jerusalem passiert ist, das war nicht das letzte Wunder im Namen Jesu Christi. Wenn man das weiterliest in der Apostelgeschichte, dann merkt man, dass da einiges Wundersames, Wunderbares passiert ist und im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist und auch noch heute passiert. Da, wo die christliche Gemeinde die Wirklichkeit Gottes zu den Menschen bringt, da passiert etwas. Und das tut sie ja in vielfältiger Weise. Im hilfreichen Dienst an dem, der nicht alles allein hinkriegt in seinem Leben. Im zeugnishaften Gespräch, in der Familie, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in der Predigt, im Gottesdienst, durch hilfreiche Zeilen eines Briefeschreibers oder Buchautors oder. Was man immer wieder erleben kann und bestimmt auch schon viele hier im Saal erlebt haben, das ist doch dies, dass die Gegenwart Gottes der Seele eines Menschen Trost und Heilwerden bringt. Nicht immer abschließend, aber ein Prozess, der in Gang gesetzt wird. Das haben schon viele erlebt. Ganz manchmal kommt es auch zu dem Wunder der Heilung des Körpers. Dann und wann passiert das in christlichen Gemeinden, dass zum Beispiel eine Krebskranke, die man zum Sterben nach Hause schickt, am Ende von der Krankheit befreit ist. Ich habe da Menschen vor Augen. Oder ein autistischer junger Mann öffnet sich nach und nach seinen Mitmenschen und schenkt seiner Mutter mit Mitte 20 zum ersten Mal ein dankbares Lächeln. Habe ich auch so gehört. Und ich habe auch bei manchen von euch in meiner Zeit hier als Prediger dieser Gemeinschaft am Krankenbett gesessen. Ich sehe auf Harald und nicht mehr gedacht, dass er irgendwann mal hier sitzen wird, Harald. Auch so ein Wunder. Dann und wann passiert das mal? Was kann man dankbar sein? Das gibt's. Und wenn das im Namen Jesu geschieht, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf das Heil, das Gott angekündigt hat, das Mensch hoffen und aufatmen lässt. Wichtig allerdings, umfassende Genesung muss immer beides bedeuten. Oder eigentlich vor allem das eine bedeuten. Umfassende Heilung bedeutet, dass ich zurückkomme in die Beziehung zu dem, der mich geschaffen hat. Dass das Geschöpf und der Schöpfer wieder eine Beziehung haben. Das ist das Eigentliche. Das ist das, was auch nicht endet, wenn ich dann sterbe, dereinst, heil oder nicht heil. Das ist das, was bis ins ewige Leben trägt. Das Miteinander mit Gott. Also, dass wir die Prioritäten richtig sehen. Das ist das Eigentliche. Ich möchte noch ein paar Worte zu denjenigen unter euch sagen, die krank sind oder mit einer Behinderung leben. Bei einigen sieht man das deutlich, bei anderen sieht man das nicht so. Ich habe auch was, wo ich sage, sieht keiner. Nichts würde ich euch lieber wünschen als Genesung, Gesundung, völlige Herstellung aller eurer Körperfunktionen. Und zwar am liebsten schon jetzt und hier und heute und springen wie ein Rehkitz und Gott loben und danken. Wunderbar. Das würde ich euch wünschen. Und was ich euch auch wünsche, das ist dies, was ich jedem Menschen wünsche, dass ihr eine geheilte Beziehung zu Gott habt. Das wünsche ich euch. Dass wir bei Gott sind, jetzt in dieser Welt und am Ende in Gottes neuer Welt. Dort dann mit einem neuen Körper, in dem alles heil und alles schön ist. Aber diese Verheißung gibt die Bibel nur den Menschen, die schon in dieser Welt die Nähe Gottes nicht ausschlagen. So wie der nun nicht mehr gelähmte Mann, den die beiden Männer Petrus und Johannes aus der christlichen Gemeinde in Jerusalem mitgenommen haben vor Gottes Angesicht. An diesem Tag ist nicht etwas zu Ende. Das mag man ja denken, sondern an diesem Tag beginnt etwas für diesen Mann. An diesem Tag ist er da, wo er dann endlich hin soll. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so, dass man Krankheit als Strafe Gottes ansieht. Wir wissen, dass das anders ist. Und wir wissen, dass das auch mit der Heilung heute so ist, dass das anders ist. Wie viele Ärzte gibt es, die uns helfen, manches zu überstehen, was wir sonst nicht überstanden hätten? Wer von uns ist nicht schon alles am Blinddarm operiert worden? Das war mal ein Todesurteil. Und heute sitzen wir hier mit unserer kleinen Narbe oder auch nicht mal Narbe, weil man das irgendwie durch den Bauchnabel, wie auch immer. Das Oberste, das nehme ich hier mit. Das Wichtigste, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Hinein in den Tempel, hieß es damals, hinein in das Gebet, hinein in die Gemeinde. Und ich wünsche unserer Gemeinschaft, dass auch wir ganz viele Menschen mitnehmen können vor Gottes Angesicht. Durch ein gutes Wort, durch eine gute Tat, durch geduldige und keinesfalls drängende Begleitung und vielleicht ja auch durch das Wunder einer Heilung. Aber das wäre seine Sache. Unsere Sache ist es, dass wir uns dem anderen zuwenden, ihm in die Augen gucken und ihm Zeit schenken. Und damit Liebe, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Jetzt würde ich am liebsten noch eine zweite Predigt anfangen, weil da so viele Sachen drinstecken in diesem ganzen Ding. Ihr merkt das ja, bei manchen merke ich auch, das ist so angerissen. Was für ein Text und was für ein wichtiges Thema. Aber jetzt sage ich einmal Amen und ein vorläufiges Schluss für heute.